Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, ich sitze hier im Gespräch mit der Autorin Helke Dreyer. Sie hat zusammen mit ihrer Autorenkollegin Frau Wolf ein Buch geschrieben, und zwar über die Trümmerbeseitigung von Kassel oder in Kassel von 1942 bis 1955. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, wann kam es eigentlich zu der Idee zu so einem Buch?
Die Idee kam von der Stadt Kassel. Im Kasseler Stadtparlament gab es eine Anfrage zur Errichtung eines Ehrendenkmals für Trümmerfrauen in Kassel. Und das wurde im Stadtparlament kontrovers diskutiert. Und dann war die Frage, wie sah das denn eigentlich mit den Trümmerfrauen in Kassel aus? Und es stellte sich heraus, dass es dazu keine Forschung gibt. Also die Geschichte des großen Bombenangriffs, da kommen wir ja bestimmt noch drauf, in Kassel, die ist im kollektiven Gedächtnis der Stadt sehr präsent. Da gibt es auch viele Arbeiten zu. Aber zu diesen Trümmerfrauen gab es nichts. Und dann ist die Stadt an uns herangetreten, an das Archiv der Deutschen Frauenbewegung, ob wir denn dazu eine Aussage treffen könnten, ob wir was darüber wussten. Und wir haben dann ein bisschen recherchiert und festgestellt, nein, das ist sozusagen, da gibt es nichts. Also wir können nicht sagen, wie die Trümmerräumung in Kassel nach 45 oder auch während des Krieges organisiert war. Und dann war so die allgemeine Meinung, das würde sich doch lohnen, das mal zu erforschen. Dann haben wir einen Antrag an die Stadt gestellt, also einen Forschungsantrag entwickelt, wie man es machen kann, an die Stadt gestellt. Und die haben dann diesen Antrag für 2 Jahre mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterinnenstelle gefördert und finanziert. Und so ist dieses Buch entstanden.
Sehr interessant, weil ich habe beim Lesen von dem Buch auch darüber nachgedacht, ich komme ja aus Gießen, also auch aus Hessen. Und bei uns ist der 6. Dezember 1944 sehr präsent, weil da ist ja bei uns dann mehr oder weniger die komplette Stadt zerstört worden. Bis zu 80% war es bei uns. Und ich habe überlegt im Nachgang noch so, was gibt's eigentlich bei uns über unsere Trümmerfrauen oder über die Trümmerbeseitigung bei uns in Gießen zu erzählen. Und irgendwie ist mir gar nichts eingefallen.
Ich kann zu Gießen gar nichts sagen. Ich weiß, dass das mit den Trümmerfrauen von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich war. Ich weiß, dass zum Beispiel auch in den Besatzungszonen sehr unterschiedlich war. In der sowjetischen Besatzungszone, da kommt das Thema der Trümmerfrau eigentlich her. Da sind die Frauen zur Trümmerräumung als Bauhilfsarbeiterinnen eingesetzt worden und konnten damit ihre Lebensmittelmarken verbessern. Und das haben dann viele Frauen mehr oder weniger freiwillig gemacht, also um sozusagen bessere Lebensmittel zu bekommen. Im Westen war das nicht so. In den westlichen Besatzungszonen, da hat das jede Stadt anders gemacht. Kassel ist ein bisschen eine Ausnahme nach allem, was ich jetzt so gelesen habe, weil in Kassel wirklich viele Frauen zur Trümmerräumung herangezogen worden sind. Nürnberg zum Beispiel hat es versucht, auch die ganze Bevölkerung zur Trümmerräumung heranzuziehen. Das hat nicht funktioniert, weil sich kaum jemand gemeldet hat. Die mussten es dann wieder einstellen. Also es war sehr unterschiedlich in jeder Stadt und man kann deswegen nicht sagen, die Trümmerfrauen sind so ein gesamtdeutsches Phänomen und die gab es überall. Es gab Frauen, die bei der Trümmerräumung geholfen haben. Es gab Städte, in denen das systematisch organisiert war. Es gab Städte, in denen das nicht der Fall war. Das ist, weil es kein einheitliches Gesetz dafür gab. Also jede Stadt hat nach 45 gesehen, wie sie wieder auf die Beine kam und hat versucht, das zu organisieren, was funktionierte.
Ja, das war mir
jetzt
auch... Das war mir ja auch nicht bewusst, dass eigentlich aus Ostdeutschland mehr oder weniger das Ganze mit den Trümmerfrauen kommt. Das habe ich auch erst durch das Buch erfahren. Das fand ich sehr, sehr interessant, dass sowas eigentlich aus Ostdeutschland kommt oder dass es nicht ein gesamtdeutsches Phänomen war, wenn man das mal so aus.
Ja, also es gibt, ich sage immer, man muss unterscheiden zwischen den historischen Fakten, wo Frauen bei der Trümmerräumung geholfen haben und wo nicht, und der Erzählung, der politisch genutzten Erzählung über die Trümmerfrauen. Das sind 2 verschiedene Sachen. Also es gibt ja dieses Buch von Leonie Treber, die ihre Doktorarbeit zu den Trümmerfrauen geschrieben hat und die erste ist, die sozusagen nachgezeichnet hat, wie dieser Mythos der Trümmerfrau in die Welt gekommen ist und politisch auch instrumentalisiert wurde. Und das ist ganz schwierig. Also sie ist dafür sehr angefeindet worden von vielen. Sie hat wirklich viel einstecken müssen für ihre Doktorarbeit, obwohl sie ganz hervorragend recherchiert hat und das Thema einfach mal zum Leben erweckt hat. Und das ist halt, es ist besonders schwierig mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Also ich habe das in den Interviews, die ich geführt habe, ich habe 10 Interviews mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen geführt, die alle zwischen 28, also 1928 und 1931 geboren sind, also während des Krieges von 8 bis 17 waren, so von 39 bis 45. Und die erinnern sich natürlich, dass ihre Mütter Trümmer weggeräumt haben.
Ja, klar.
Und sei es nur sozusagen, um den Gehweg von der Haustür zur Straße frei zu machen. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich frage, haben die Städte das systematisch organisiert? Sind die Frauen dafür bezahlt worden? Haben die dafür bessere Lebensmittelmarken bekommen? Also das ist wirklich ein schwieriges Feld, weil das emotionsmäßig so aufgeladen ist. Und natürlich muss man auch bedenken, wenn ich jetzt jemanden interviewen würde, der während des Krieges schon über 20 war oder zwischen 20 und 50, wäre die Erinnerung eine andere, als wenn ich Menschen interviewe, die damals Kinder und Jugendliche waren. Mhm. Die haben eine sehr bildhafte Erinnerung. Also das war in den Interviews, wurde das auch sehr deutlich, dass die Erinnerungen fast wie so Filmszenen waren, was dann beschrieben wurde. Es waren so Ausschnitte. Es gab Sachen, wo ich dachte, das müssten Sie doch eigentlich erinnern. Zum Beispiel wird immer erzählt, dass es auf dem Friedrichsplatz in Kassel ein Zelt gab, so eine Art Suppenküche.
Ja.
Die beim Trümmern geholfen haben, dann mittags verpflegt wurden. Keiner meiner Interviewpartner und Partnerinnen konnte sich daran erinnern, dass sie Suppe bekommen haben oder sowas. Was sie wussten, ist, dass sie ihre Brot dabei hatten. Das wussten sie. Und dann haben sie andere Sachen erinnert, die mich dann wieder auf eine Fährte gebracht haben, an die ich anfangs gar nicht gedacht habe. Zum Beispiel, dass diese Trümmer eine Gefahrenquelle waren. Also wenn man es weiß, dann denkt man, na klar ist das eine Gefahrenquelle, aber das ist nichts, was ich als erstes im Kopf hatte, als ich über das Thema Trümmerräumung nachgedacht habe. Zum Beispiel gab es wahnsinnig viele Bombentrichter.
Ja.
Das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe eine Karte von Kassel gesehen, wo die Bombentrichter eingezeichnet waren.
Echt? Da gab es Karten dazu?
Da gab es Karten dazu, ja. Und diese Bombentrichter waren deswegen gefährlich, weil da teilweise nicht detonierte Munition oder auch noch Sprengkörper drin lagen. Und weil sich in diesen Bombentrichtern Wasser sammelte und diese Hänge, die waren sehr tief, teilweise rutschig waren. Und wenn da Kinder reinrutschten, konnten die ertrinken, weil man dann nicht wieder rauskam. Also und das liest man auch in diesen Arbeitsberichten über die Trümmerräumung, dass sehr oft davon gesprochen wurde, dass die Trümmer, die von Gehwegen und so beseitigt wurden, genutzt wurden, um die Bombentrichter aufzufüllen.
Hede, das habe ich ja auch in dem Buch auch rausgelesen. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, dass es da in dieser Richtung, wie man die Bombentrichter da mehr oder weniger aufgefüllt hat, das fand ich auch sehr bewegend. Und ich habe jetzt auch verstanden, warum im Endeffekt, ich habe mir ja in meiner Rezension, habe ich ja gesagt gehabt, ja, ich hätte mir gerne noch ein bisschen mehr Zeitzeugen das Ganze gewünscht. Und jetzt verstehe ich auch, warum das nicht so der Fall war. Weil es verfälscht worden wäre, so ein Stück weit.
Es ist eine andere Art der wissenschaftlichen Darstellung. Mhm. Also man kann natürlich eine Oral History, also eine mündliche Überlieferungsgeschichte schreiben, aber dazu hatten wir zu wenig Interviews, also die Datenbasis war zu gering, um das auszuwerten. Und man bekommt dann eine ganz andere Erzählung, weil man sozusagen sich damit auseinandersetzen muss, wie Erinnerung funktioniert, vor allen Dingen wie Erinnerung von Kindern und Jugendlichen funktioniert. Und das sind ja keine Fakten, die erinnert werden. Das sind Gefühle, das sind Bilder, das sind Gerüche. Also zum Beispiel, also das ist wirklich sehr ein, diese Interviews waren sehr, sehr berührend. Die sind mir auch sehr nahe gegangen. Eine Dame erzählte mir, wenn sie an diesen Bombentrichtern vorbeiging, da hatte sie Angst, nicht weil sie reinfallen könnte oder so, sondern weil sie die Stimme derer, die da gestorben sind, hörte. Sie hörte die Stimmen von denen, wenn sie vorbeigegangen ist. Andere, wenn ich die nach den Trümmern gefragt habe, also Kriegsende war ja im Mai, und diese jungen Menschen hatten ja den größten Teil ihres Lebens nur Krieg erlebt. Die waren also einfach glücklich, dass es keine Sirenen mehr gab, keinen Bombenalarm, keine Flieger mehr. Und es war schönes Wetter. Und als mit der Trümmerräumung begonnen war, also Kriegsende war Mai 45, 46 wurde in Kassel mit der Trümmerräumung offiziell, also dann systematisch begonnen. Und die Trümmer waren ja auch während des Krieges entstanden, das heißt, die lagen schon ein paar Jahre. Das war ja keine graue Steinwüste. Da waren Blumen gewachsen, da waren Bäume gewachsen, da war Kraut. Und viele erinnern sich an das Heidekraut, an Birnbäume, an Weidenröschen, die in diesen Trümmern wuchsen. Also das ist, wie Sie sehen, das ist eine ganz, ganz andere, das ist auch bestimmt eine sehr erzählenswerte Geschichte über diese Nachkriegszeit und die Zeit der Trümmerräumung, als das, was wir gemacht haben. Wir haben ja Verwaltungsakten genommen und sozusagen das Verwaltungshandeln versucht nachzuzeichnen.
Ja, deswegen wird ja auch viel mit Zahlen gearbeitet, wo ich dann einfach auch sage, boah, diese Zahlen, die ich da gehört habe, die haben mich dann schon erschlagen, weil es einfach auch eine Menge ist, die da an Trümmer bewegt worden ist, wo ich dann einfach sage, boah, gut, dass ich es mal gehört habe, aber merken muss ich mir das nicht unbedingt. Ich habe mir dann einfach nur gemerkt, es war verdammt viel und es war eine bescheidene Arbeit, um das mal so auszudrücken. Was mich auch sehr erstaunt hat, war diese Frage, wem gehören die Trümmer eigentlich?
Ja.
Da habe ich gedacht, wie kann man sich diese Frage stellen? Ey, Hauptsache das Zeug ist erstmal weg. Oder das wird dann wiederverwertet, wurde ja auch wiederverwertet. Das muss doch nicht jetzt unbedingt großartig überlegt werden, wem das jetzt eigentlich gehört.
Ja, denken wir heute. So habe ich auch gedacht, als ich rangegangen bin. Als ich dann die ärgsten Akten gesehen habe, also um es mal ganz platt zu sagen, habe ich gedacht, mein Gott, hattet ihr keine anderen Probleme. Das war wirklich mein erster Gedanke. Und das wird einem aber dann klar, weil diese Baustoffe unglaublich wertvoll war, weil es nichts gab. Es war ja auch alles zerstört und es gab weder Arbeiter noch gab es Material. Und auf diesen Trümmergrundstücken lagen ja nicht nur Steine. Da lagen noch Heizkörper, die teilweise funktionierten. Da gab es Rohrleitungen, da gab es Stahl, da gab es Waschbecken, die teilweise funktionierten oder noch ganz waren oder die man irgendwie wieder instand setzen konnte. Also es gab ja viel mehr als nur diese bloße Steinmasse. Und dann war die Frage, wer zahlt was und wem gehört was? Also dass die Stadt die Straßen und Gehwege freiräumt, klar, und dann auch die Kosten trägt. Wie ist das jetzt mit dem Gehweg vor einem Privathaus, wenn die Stadt das räumt? Wenn die Stadt das räumt und die Kosten trägt, kann sie berechtigterweise sagen, das gehört uns. Wenn der Eigentümer das geräumt hat, hat er natürlich den Anspruch erhoben, nein, das gehört mir. Ich habe ja die Kosten für den Abtransport oder für die Räumung bezahlt. Und Kassel, jetzt muss ich überlegen, weil das schon eine Weile her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. In Kassel wurden die Trümmer beschlagnahmt von der Stadt.
Aha.
Und die Trümmer gehörten alle der Stadt. Ich glaube, es war Darmstadt, es kann aber auch Wiesbaden gewesen sein. Ich habe da lange nicht mehr reingeguckt. Die Stadt hat das ganz anders gemacht. Die hat gesagt, die Trümmer gehören dem das Grundstück gehört. Und der muss dann auch sozusagen dafür sorgen, der darf die wiederverwenden oder muss die wegräumen.
Weil das
ein wertvoller Rohstoff war.
Finde ich wirklich sehr interessant. Was mich auch sehr erschüttert hat, oder was mich nicht nur erschüttert hat, aber was mir auch klar war, in vielerlei Hinsicht war, dass alte Seilschaften mehr oder weniger auch genutzt worden sind. Das ist ja, Wiederaufbaupläne wurden mehr oder weniger auch von den Nazis schon in der Schublade gehalten für bestimmte Städte, auch für Kassel. Aber es ist trotzdem immer wieder erschreckend, wenn man einfach liest, ja, im Endeffekt sind die Leute in ihren Positionen geblieben.
Ja. Also in Kassel ist es vor allen Dingen der Oberbürgermeister und der Stadtbaurat.
Richtig.
Und der Justiziar Heiß und der Stadtbaurat Heinecke. Also es ist so, der Stadtbaurat Heinecke war in der NSDAP. hat einen Entnazifizierungsakte auch. Und da gab es auch Streit mit der amerikanischen Besatzungsmacht. Die wollten den aus dem Amt entfernen. Und der Oberbürgermeister hat sich aber für ihn stark gemacht und hat gesagt, der hat das ganze Wissen. Ohne den können wir den Wiederaufbau oder die Trümmerräumung überhaupt nicht leisten. Den müssen wir behalten. Und das ist dann auch erlaubt worden. Bei Oberbürgermeister Seidel weiß man es nicht genau. Also es gibt keine Personalakte mehr aus der Zeit des Nationalsozialismus von ihm. Er war die ganze Zeit im Amt, nicht als Oberbürgermeister, aber in der Stadtverwaltung, hat er während des ganzen Krieges gearbeitet und er war nach dem Krieg in der SPD. Ich habe gelesen in einer Biografie über ihn, dass zu seinen Aufgaben während des Nationalsozialismus gehörte, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber er war, wenn ich es richtig erinnere, damit betraut, die Wohnungen jüdischer Bürger zu räumen. Also nicht, dass er sozusagen die Personen aus den Wohnungen holen musste,
sondern einfach
dass
nur
er damit beauftragt war, die Wohnungen aufzulösen. Das habe ich in einer Biografie gelesen. Belegt ist es nicht. Ich habe auch in der Biografie keinen Beleg gefunden. Das wurde da erzählt. Also ich will diesem Oberbürgermeister, man weiß es einfach nicht, weil die Personalakte weg ist. Es ist nur klar, er war während des ganzen Nationalsozialismus als Beamter in der Stadtverwaltung tätig, ist nach 45 von den Amerikanern als unbedacht eingestuft worden und als Oberbürgermeister genehmigt worden. Und der hat sich dafür eingesetzt, dass der Stadtbauer Theinicke bleiben konnte und der Justiziar Theiß, der auch die ganze Zeit im Amt war, auch während des Dritten Reichs, auch der durfte bleiben. Das hatte dann den Vorteil und den Nachteil. Also es war so, dass während des Nationalsozialismus geplant war, Kassel als Gauhauptstadt auszubauen. Mit diesen Prachtstraßen.
Ja, das habe ich da auch gelesen, das wusste ich vorher auch nicht, das habe ich auch nicht bedacht. Ich habe gedacht, naja, Kassel halt, ne? Aber
genau, und dafür gab es auch Pläne. Und es gibt Gerüchte, dass einigen in der Stadtverwaltung die Zerstörung der Stadt gar nicht so unwillkommen war, weil Kassel eine gewachsene Stadt ist mit einer langen, langen tausendjährigen Geschichte und entsprechend die Innenstadt sehr eng bebaut war. Da war es also nicht so einfach mit diesen Prachtstraßen und den breiten Aufmarschplätzen und so. Und nach 1945 gab es eine Ausstellung zum Wiederaufbau von Kassel. Und da hat der Stadtbaurat Heinicke die Idee gehabt, die alten NS-Pläne zu nehmen und auch auszustellen und dass Kassel nach diesen Plänen wieder aufgebaut werden sollte. Und das gab einen Gegenwind in der Presse, dass diese Ausstellung am Ende früher geschlossen werden musste als geplant. Der Oberbürgermeister aber diesen Gegenwind, die Ausstellung aufgrund ihrer Geschichte, also aufgrund der Geschichte der Pläne, denen sie beruhte, diesen Gegenwind hat der Oberbürgermeister, es gibt ein Tagebuch von ihm, erwähnt er nicht. Also in seinem Tagebuch schreibt er, die Ausstellung war ein großer Erfolg. Was so nicht ganz stimmt. Es wurde schon sehr kritisch gesehen in der Kasseler Bevölkerung. Und man hat dann nicht ganz danach wieder aufgebaut, aber Kassel hat schon ein paar sehr breite, luftige Straßen. Das ist
ja. Ja, eindeutig.
Also Stadtplaner, die würden bestimmt sozusagen Dinge wiedererkennen, die da angelegt waren.
Also ich denke auch, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele breite Straßen und auch schöne breite. Also nicht, die sind einfach, bei uns in Gießen gibt es breite Straßen, der Innenstadt drin ist breit, hässlich. In Kassel finde ich es eher schön, mondän und ich fühle mich da wohl, wenn ich da langlaufe.
Ja, das liegt, ich glaube, zum einen daran, dass das ja landgräflich war, Landgrafenresidenz, das sieht man ein bisschen im Stadtbild noch. Und Kassel ist halt sehr grün in der Innenstadt durch den großen Park in der Mitte und durch diese Begrünungsaktion von Beuys bei der Documenta, wo so viele Eichen in der Stadt gepflanzt wurden. Das hat vor allen Dingen den großen Alleen auch nochmal. Die sind da sehr, sehr grün geworden. Das ist sehr schön. Also das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich in andere deutsche Städte fahre, wenn man so in Kassel lebt, nimmt man das so als selbstverständlich, dass die Innenstadt von Kassel sehr grün ist.
Ja, sie ist sehr grün, sie ist sehr schön, finde ich. Also ich fühle mich in Kassel auch sehr wohl. Ich finde, Kassel ist eine Stadt, wo man sich einfach auch wohlfühlt. Man ist sehr schnell an Bach oder in einem grünen Bereich, in einem grünen Gürtel. auch wenn man in der Mitte der Stadt ist. Das Einzige, was ich in Kassel nicht mag, ist der Bahnhof Wilhelmshöhe. Den finde ich einfach, ja, sehr kalt und zugig.
Ja, ist er auch.
Um das mal so auszudrücken.
Ja.
Wie schwierig ist es eigentlich immer, sich mit solchen Zahlen, es sind viele Zahlen, die in dem Buch wichtig sind, aber wie schwierig ist es beim Schreiben oder beim Recherchieren, sich mit solchen Zahlen auseinanderzusetzen? Oder lernt man das im Laufe der Jahre, wenn man in so einem Archiv oder ja, wenn man sowas studiert hat?
Ich nicht. Also mir fällt das mit den Zahlen sehr schwer. Ich könnte Ihnen jetzt auch ad hoc nicht sagen, ich weiß, dass die Trümmerräumungsaktion 46 im Frühjahr angelaufen ist. Ich meine, es war April.
Mhm.
Aber den genauen April könnte ich Ihnen schon nicht mehr nennen. Also ich kann mir immer merken, was davor und was danach war, was zuerst war. Und vielleicht noch das Jahr mit Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und diese reinen Zahlen über wie viele haben getrümmert, wie viele sind erschienen, wie viele sind nicht erschienen, wie viele davon waren Frauen, wie viele waren Männer in welchen Stadtbezirken und so. Das haben wir deswegen gemacht, weil das was Besonderes war, dass wir Quellen hatten, wo das raus ermittelt werden konnte.
Ich fand das aber auch spannend. Ich fand das echt spannend, das zu lesen, dass es von Stadtteil zu Stadtteil komplett verschieden war und wie die dazu also gezwungen worden sind, auch mal mehr oder weniger Urlaub zu machen beim Trümmern, bei der Trümmerbeseitigung.
Ja. Also es war sehr schwierig. Wir haben diese Arbeitseinsatzberichte, wo draufsteht, wer eingeladen war, in dieser Woche bei der Trümmerräumung zu helfen, wer erschienen ist, wer wo wie viele Stunden getrümmert hat.
Mhm.
Und es sollte auch festgehalten werden, wenn jemand nicht erschienen ist, warum nicht. Bei manchen gab es einen Attest, andere fehlten unentschuldigt. Und wir haben versucht, so ein bisschen... Wir haben das Ganze, ich glaube, für 11 Monate haben wir komplette Listen. Also wir haben insgesamt Listen für 11 Monate, aber wir haben für 8 Wochen wirklich komplette Listen. Und aus diesen 8 Wochen haben wir versucht, Zahlen zu generieren, immer mit Vorsicht. Und da konnten wir halt feststellen, dass es etwa halt die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer war, die getrümmert haben, dass etwa 50% all derer, die aufgerufen wurden, bei der Trümmerbeseitigung zu helfen, auch erschienen sind. Und dann haben wir gedacht, warum die anderen nicht? Und das erschließt sich eben auch aus den Quellen, weil es gibt für die Arbeitslosen, die erfasst werden sollten, um bei der Trümmerräumung zu verhelfen, gibt es Listen vom Arbeitsamt. Und in diesen Listen ist festgehalten worden, warum die Einzelnen nicht kommen konnten. Also die sind anscheinend von Tür zu Tür gegangen und haben das überprüft. Und dann sieht man, dass wirklich ganz, ganz viele aus verschiedensten Gründen nicht mehr bei der Trümmerräumung helfen konnten. Also der erste war, sie hatten schon ihren Trümmerdienst geleistet und es war einfach nicht erfasst worden. Der zweite, es gab den Fall, dass sie verzogen waren, dass sie gar nicht mehr in Kassel lebten, dass sie bereits Arbeit hatten und für ihren Arbeitsplatz Trümmerräumung, also im Rahmen ihrer Firma Trümmerarbeit geleistet hatten. Kriegsversehrt war ein ganz häufig vorkommendes Beispiel, dass sie kriegstraumatisiert waren. Bunkertraumata hatten oder eben so schwer verletzt, dass sie nicht kommen konnten. Mütter mit kleinen Kindern mussten sowieso nicht helfen. Und dann war es oft so, dass Personen erschienen, die von den Einsatzleitern in den Stadtbezirken wieder nach Hause geschickt wurden, weil sie körperlich aufgrund der schlechten Ernährungslage so schlecht beieinander waren, dass sie gar nicht helfen konnten.
Das finde ich, also das ist im Endeffekt, kriege ich jetzt den gleichen Kloß in den Hals so ein bisschen. Jetzt beschäftigt mich das ganze Buch noch mal ein bisschen mehr. Also es kommt einiges hoch, was ich gelesen habe und ich verstehe jetzt auch manche Dinge so ein bisschen, warum es so gemacht worden ist, wesentlich besser. Was mich auch irritiert hat, oder eigentlich auch nicht irritiert, aber die Trümmerräumung hat ja nicht erst 46 stattgefunden, sondern sie hat ja schon viel früher stattgefunden. Genaue Zahlen oder sonst irgendwas, wer da geholfen hat, wollen wir jetzt hier nicht rausdiskutieren, aber wie ist es eigentlich, wenn man das auch einmal feststellt, dass das viel früher schon so stark angefangen hat?
Also es ist so, dass die Trümmerräumung während des Krieges für Kassel ganz schlecht dokumentiert ist. Da gibt es nicht. Also wir wissen, dass es in Kassel viele Arbeitslager gab aufgrund der Rüstungsindustrie, die in Kassel angesiedelt war. Es gab 21 Rüstungsbetriebe in Kassel. Deswegen ist Kassel auch so oft und so häufig bombardiert worden von den Alliierten. Und diese Rüstungsbetriebe arbeiteten mit Zwangsarbeitern. Und da gab es Zwangsarbeiterlager. Und diese Zwangsarbeiter wurden auch zur Trümmerräumung herangezogen. Und in den Interviews, es gab auch italienische Zwangsarbeiter.
Ja, genau.
Und die waren, auf die bin ich erst durch meine Interviewpartner und Partnerinnen gestoßen, denn die haben von diesen italienischen Zwangsarbeitern erzählt, und zwar erstaunlich positiv. Also alle, durchgängig, hatten ein Lächeln. Also die Interviews waren teilweise schwer und auch mit Tränen. Aber wenn sie von den italienischen Zwangsarbeitern geredet haben, hatten sie ein Lächeln im Gesicht. Und erinnert, die hatten wohl eine besondere Uniform und so merkwürdige Hütchen auf dem Kopf. An die erinnerten sie sich alle. Das fanden sie irgendwie lustig. Und einer erzählte mir, er war auf der Straße und da war ein italienischer Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangener, der hat ihn angesprochen, ihn als Jungen, als Kind, und hat mit ihm gescherzt. Und dann kam aber gleich jemand von der SS vorbei und nahm den Jungen weg und sagte, mit denen darfst du nicht reden. Aber diese Interviewpartnerin, die ich hatte, haben diese, also vor allen Dingen die italienischen Kriegsgefangenen, waren für diese damals Kinder und Jugendliche in der Erinnerung sehr präsent. Eine andere Gruppe waren die russischen Kriegsgefangenen. Da kann ich den Erzählungen aber nur entnehmen, so wie die das wahrgenommen haben. Das weiß man auch aus der Literatur, dass es denen wirklich dreckig ging. Also die wurden wirklich schlecht behandelt.
Ja, das ist von dieses mit den Zwangsarbeitern, das ist für mich persönlich auch immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, was mir enorm wehtut. Und manche Leute verharmlosen das ja mittlerweile sehr gerne. Und ich stehe da und denke mir so, das kann man nicht verharmlosen. Das muss man einfach als das Tragische oder das Schlimme einfach auch benennen.
Ja, es war ein absolut entmenschlichendes System. Und es gab ja nach dieser Rassenideologie der Nationalsozialisten so Wertigkeiten. Und der Russe, sag ich mal, in Anführungszeichen, der stand halt ganz unten. Und so wurden sie auch behandelt.
Und dabei,
ganz schön.
Ja, das, also ich finde es einfach, dieses Rassensystem ist sowieso, also für mich ist, ich drücke mich immer sehr gerne so aus, ich mag Menschen, egal welche Hautfarbe, welche Nationalität, Hauptsache es ist kein Arschloch. Aber leider Gottes sind die Arschlöcher überall.
Ja, die gibt es in jeder Nationalität.
Die sind international, das ist leider Gottes so.
Ja.
Und das finde ich einfach irgendwo so wichtig, dass man einfach sagt, ey, es gibt nicht nur den Deutschen oder es gibt nicht nur den Afghanen oder es gibt nicht nur den oder den, die. Und das ist vollkommen geschlechtsneutral. Überall gibt's Leute, wo man sagt, muss man nicht haben. Aber dass man eine ganze Ethnie oder sowas mehr oder weniger runterputzt, das finde ich einfach nein. Oder niedermacht, das finde ich einfach schlimm.
Ja, und das also, ohne jetzt zu politisch werden zu wollen, in der gegenwärtigen Diskussion ist mir das auch, kommt mir das Menschliche, also dass wir von Menschen reden, das kommt mir oft zu kurz.
Ja.
Es ist alles so bürokratisiert und es sind dann Zahlen und das sind Leute, aber keine Menschen. Und
ja.
Also dahinter jeder Person steht ein Schicksal.
Richtig.
Ja.
Und das finde ich einfach, das wird in meinen Augen viel zu viel vergessen. Also, dass es wirklich Menschen sind. Es sind Menschenschicksale, die da getrümmert haben in Kassel, die Zwangsarbeiter waren, die was weiß ich was waren. Es sind immer Menschenschicksale. Auch Kinder, Frauen, Männer, es ist total egal. Wichtig ist doch, dass man das nicht vergisst und nicht verfälscht.
Ja. Und es ist jetzt, um nochmal auf diese wissenschaftliche Ebene zu kommen, es ist natürlich auch schwierig gewesen. Also wenn wir davon reden, dass die deutsche Bevölkerung auch gelitten hat, sind wir ja bei diesem Opferdiskurs. Und können Täter Opfer sein?
Ja.
Und wer ist alles Täter? Und dürfen sie sich als Opfer bezeichnen? Und ich habe jetzt einen interessanten Aufsatz gelesen über den Umgang der Geschichte mit den, also um den, über den Umgang in der Bund, in Deutschland mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Es hat sich ja gewandelt. Es gab ja verschiedene Phasen, wie der Nationalsozialismus aufgearbeitet wurde, beforscht wurde und so. Und da war so der Tenor, es gab Themen, die konnten von deutschen Historikerinnen und Historikern nicht gefragt oder angesprochen werden, ohne dass gleich der Vorwurf kam, ihr wollt ja die Rolle der Deutschen kleinreden, weil sie eben biografisch noch zu nah dran waren.
Richtig.
Und in diesem Aufsatz, das fand ich ganz interessant, stand dann zu lesen, dass jetzt eine Historiker- und Historikerinnen-Generation da ist, die ist biografisch so weit weg, die darf alles fragen, ohne sich irgendwelchen Vorwürfen aussetzen zu müssen oder mit irgendwelchen Vorwürfen konfrontiert gesehen. Die darf einfach alles fragen, weil sie biografisch ganz weit weg ist und allem.
Ja.
Eine ganz interessante Idee.
Ich finde es auch richtig. Also man darf auch alles fragen. Man darf auch, ich finde auch, wenn man Täter ist, kann man auch zum gleichen Teil ein Opfer sein. Das funktioniert. Aber also das eine schließt das andere nicht aus.
Man muss halt nur aufpassen, dass man sozusagen dann die Tat damit nicht entschuldigt.
Wenn ich jetzt zum Beispiel früher als Kind jemandem aufs Maul gehauen habe, und derjenige hat dann zurückgeschlagen, dann konnte es auch mal sein, dass ich dann der Unterlegene war. Also, ne, aber ich habe angefangen oder umgekehrt. Das kann ja, ist als Kind ja auch schon mal passiert. Also war ich im Endeffekt erstmal Täter und dann wurde ich zum Opfer.
Genau. Und im Nationalsozialismus ist es eben so, dass eben.
Ich habe das einfach mal so runtergebrochen.
Ja, ich weiß, die Täterschuld durch den Holocaust so unendlich viel größer ist.
Ja.
Das kann man ja eigentlich nicht aufwiegen. Also überhaupt nicht kann man das mit gar nichts.
Das geht nicht.
Nee, das geht eben nicht. Und dann, das ist sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber jedenfalls, also es gibt keine Opferrolle, die diese Taten auch nur im Ansatz irgendwie begründen, erklären, rechtfertigen könnte.
Wie ist es eigentlich, kommen wir mal auf das Archiv der Deutschen Frauenbewegung, wo das Buch ja ihr habt ja das Buch mit initiiert. Wie ist es eigentlich, in so einem Archiv zu arbeiten? Was ist das Besondere an eurem Archiv?
Dass da nur Frauen arbeiten, obwohl das, also ich meine, unsere Ausschreibungen sind geschlechtsneutral, aber irgendwie findet sich's dann so. Ich weiß gar nicht, was das ist. Für mich, ich bin schon so lange dabei, für mich ist es so selbstverständlich, da zu arbeiten. Es ist eine sehr, sehr angenehme Arbeitsumgebung. Es ist sehr, weiß nicht wie, es ist irgendwie normale Büroarbeit und Archivarbeit. Also wir haben unsere Forschungsabteilung, haben die Abteilung, die die Bestände verwaltet und auch neue Bestände akquiriert zur Frauenbewegung. Wir haben angefangen zu sammeln die erste Frauenbewegung, die Bestände der ersten Frauenbewegung. Und in den letzten Jahren haben wir sehr viele Bestände von Frauenbewegungsorganisationen nach 45 bekommen, bis in die zweite Frauenbewegung rein, sodass wir den Sammelschwerpunkt jetzt auch erweitert haben. Also wir haben zum Beispiel den Bestand, den Nachlass von Elisabeth Selbert. Wir haben den Bestand des Archivs des Deutschen Frauenrats. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, wer der Deutsche Frauenrat ist.
Ja, ich habe davon schon gehört. Gehört, aber... Ja.
Verschiedene andere Frauenorganisationen und Protagonistinnen der ersten Frauenbewegung. Und wir suchen neue Räume, weil wir aus allen Nähten platzen.
Und warum sollte man euch mal besuchen?
Also zum einen wegen unserer Bestände. Wir haben einen schönen Lesesaal. Wir machen Veranstaltungen, wir machen Tagungen. Wir sind sehr vernetzt in Kassel mit den Frauenorganisationen, auch mit einem Frauenhaus in Kassel, mit dem vor allen Dingen zum 8. März immer wieder Veranstaltungen stattfinden.
Zum Weltfrauentag?
Zum Weltfrauentag, ja. Wir sind in der Stadtöffentlichkeit sehr präsent und wir haben wirklich regelmäßig Nutzer und Nutzerinnen im Lesesaal, die aus unseren Beständen heraus erforschen. Also die Bestände kann man recherchieren online, die sind in der Metadatenbank und im digitalen Deutschen Frauenarchiv teilweise schon digitalisiert. Und wir haben ja unsere kleine Forschungsabteilung, da versuchen wir halt auch immer so aus den Beständen heraus Forschungsthemen zu entwickeln. Also zum Beispiel das Projekt zur Frauenfriedensbewegung. Das ist initiiert gewesen aus neuen Beständen, die wir reinbekommen haben, zum Beispiel von der westdeutschen Frauenfriedensbewegung, die nach 1945 sich gegründet hat und gegen die Wiederbewaffnung war. Und den Bestand haben wir bekommen und noch einiges andere. Und da haben wir gedacht, das ist doch interessant, da muss man doch mal was zu publizieren.
Wobei es sowieso immer sehr, sehr spannend ist, wie viele tolle Frauen und interessante Frauen es in der Weltgeschichte im Endeffekt auch gab oder auch kleinere, unbekanntere Frauen. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn ich solche Sachen da auch mal als Buch lese und auf einmal Sachen erfahre oder erlebe, die ich vorher nicht erlebt habe. Und ich glaube, wenn man bei euch ins Archiv gehen würde oder euch besuchen kommt, lernt man noch viel, viel mehr.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, da kommen wir zu den Zahlen, wie viele Titel wir haben. Also
das
steht bestimmt auf der Homepage. Ich bin sicher, die Kolleginnen, die Homepage pflegen, haben das alles eingestellt, welche Bestände wir haben und wie viele laufende Meter an Büchern wir haben und so. Und das ist ja, also das Archiv der Deutschen Frauenbewegung ist entstanden aus der zweiten Frauenbewegung raus, und zwar von Studentinnen, die das gegründet haben, die an den Hochschulen der historischen Frauen- und Geschlechterforschung groß geworden sind. Das war ja ein neuer Forschungsansatz, der sich in der Geschichtswissenschaft und auch in anderen Wissenschaften, auch in der Pädagogik, auch in den Sozialwissenschaften durchsetzte und der sich dann weiterentwickelt hat zur Geschlechterforschung. Und daraus ist das Projekt ganz klein entstanden. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Frauen, die in einem kleinen Raum in Kassel angemietet haben und angefangen haben zu sammeln. Und mittlerweile haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 11 sind wir, ich glaube wir sind zu 11 mittlerweile, werden von der Stadt Kassel finanziell gefördert und vom Land Hessen. Und da ist wirklich was Schönes raus erwachsen, muss man schon sagen.
Ich finde das auf jeden Fall sehr spannend. Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich es mal wieder schaffe, während der Woche nach Kassel zu kommen, dann stolper ich einfach mal bei euch rein und sag mal Hallo, weil ich es unwahrscheinlich spannend finde und weil ich das auch, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, durch so Bücher, ich wusste gar nicht, dass es sowas in Kassel gibt.
Ja, das wissen selbst viele Kassler und Kasslerinnen nicht. Also 40 Jahre, letztes Jahr haben wir 40 Jahre gefeiert. Seitdem, und Sie können gerne vorbeikommen, Dienstag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, können Sie vorbeischneiden, auch ohne Anmeldung. Es sei denn, Sie wollen Bestände nutzen und recherchieren, dann müssen wir die vielleicht erst, wir haben nicht alle Bestände im Haus, manche sind ausgelagert im Depot, die müssen wir erst holen.
Also richtig viel zu lesen, viel zu recherchieren, viel zu erleben, bin ich mir 100%ig sicher. Und wenn alle Frauen oder wenn alle Mitarbeiterinnen, und da bin ich mir ziemlich sicher, bei euch im Archiv der Deutschen Frauenbewegung so ein Leuchten in den Augen haben, wenn sie von solchen Sachen erzählen, kann ich einfach nur sagen, das wird bestimmt spannend, wenn man da mit den ein oder anderen Personen ins Gespräch kommt. Ja, ich hoffe, es war ein schönes Gespräch.
Ja, ich habe es sehr genossen. Vielen Dank. Es war ein wundervolles Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Und mich hat es auch gefreut. Ich habe wieder viel mehr Sachen gelernt und habe mehr Sachen mitgenommen. Und ich hoffe, den Hörer und Hörerinnen von diesem Podcast hat es genauso gefallen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Danke. Nehmt euch einen Tee danach noch und genießt die Zeit. Bis bald, euer Markus. Danke, Frau Helke Dreier.
Vielen Dank, ich verabschiede mich.
Ich danke. So. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Sport.eu.